Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Außenseiter und Heimatlose bekommen literarisch ein Zuhause im Werk von Theresia Mora. In Ungarn geborene und seit den 90ern in Berlin lebende Schriftstellerin. Sie erhält in diesem Jahr den wichtigsten Literaturpreis, den es hierzulande gibt, den Büchnerpreis. Dafür, dass sie sich, so die Jury, prekären Existenzen widmet, Menschen auf der Suche. Und weil Mora damit mit ihren Romanen und Erzählungen schmerzlich den Nerv unserer Zeit trifft. Und das natürlich auch in einer besonderen Sprache. Lebendig, poetisch, drastisch und zart zugleich. So, genug des Lobes, Zeit zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und guten Tag, Theresia Mora.
Ja, guten Tag und vielen Dank.
Wie wichtig ist Ihnen denn ein solcher Preis, eine solche wichtige Ehrung?
Ich muss sagen, dass das nur so Stück für Stück bei mir ankommt. Also ich wurde ja, ich glaube, am Freitag oder so angerufen vom Akademiepräsidenten, der mir das mitgeteilt hat. Und da habe ich mich auch schon sehr gefreut. Wobei mein erster Gedanke doch ein panischer war, nämlich, oh, jetzt muss ich einer dieser Büchnerpreisreden halten. Und das ist ja einer der Preisreden, die nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, also wo zugehört wird. Und dann habe ich mir aber gesagt, na gut, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, denn ich habe ja ein inniges Verhältnis zu Büchner. Und dann nahm meine Freude noch mehr Fahrt auf, weil ich mir dachte, ja, und es ist Büchner und das ist jemand, zu dem ich was sagen kann und wo ich mich freue, einen Preis zu bekommen, der nach ihm benannt wird, obwohl es mit ihm ja eigentlich so nichts zu tun hat. Aber ja, das ist toll. Ja, der Büchnerpreis. Ich versuche das noch zu verarbeiten. Ja.
Also die Panik ist der Freude mittlerweile gewichen, aber weil das schon so etwas ist wie der schriftstellerische Gipfel, haben Sie ein bisschen Sorge, dass es sich auf dem künftig schwieriger schreibt?
Nein, ehrlich gesagt, denn ich habe auch noch Folgendes beobachtet. Ich befinde mich ja auf der Zielgerade mit dem dritten Teil der Darius Kopp-Trilogie. Ich sage es deswegen so, weil mir in letzter Zeit der Titel abhanden gekommen ist. Also ich befinde mich auf der Zielgerade mit Kopp 3, das heißt, ich werde ihn am Ende des Jahres abgeben. Und ich befinde mich jetzt in einer Phase, wo einen diese Melancholie vorm Schluss etwas überfällt. Ne? Dieses, okay, jetzt geht es auf das Ende zu und ich habe bereits zu viel investiert, um es ganz sein zu lassen. Und eigentlich finde ich sie auch ganz gut, aber jetzt bin ich doch verunsichert und jetzt wird im Schreiben auch nichts Aufregendes mehr passieren, keine großen Revolutionen, jetzt musst du es nur noch zu Ende machen. Und da ist man immer ein bisschen verunsichert. Das ist kurz bevor man es anderen zeigen muss. Und dann ist Folgendes passiert, dann hieß es, du kriegst den Büchnerpreis und dann dachte ich mir, sofort kam mir mein eigener Roman besser vor, sofort habe ich mir gesagt, okay, die haben gesagt, du bist eine gute Schriftstellerin, das heißt, dann schreib auch diesen Roman jetzt dann zu Ende und
mit Rückenwind weitermachen.
Gut gehen, ja.
Ja. Sie treffen den Nerv unserer Zeit, auch das sagt die Jury. Wie sehen Sie das denn selber? Geht Ihnen das beim Schreiben darum, den Finger in irgendeine Wunde unserer Zeit zu legen oder kommt das per Zufall?
Na, durch Zufall nicht, da ich mir dann durchaus vorgenommen habe, respektive mein Interesse geht denn ja in die Richtung, dass ich mir sage, ich möchte darüber schreiben, was mich umgibt, was ich sehe und was mich dabei stört, ja, also was mich angreift und was ich eventuell nicht verstehe, womit ich ja meine Probleme habe und dann entsteht wahrscheinlich dann automatisch diesen Eindruck, ich mit diesem Nerv der Zeit. Aber eigentlich geht es ja tatsächlich nicht nur darum, offenen Auges durch sein eigenes Leben zu gehen und darüber zu berichten, was man dort gesehen hat. Mhm. Und ich habe natürlich, wie wir alle, einen selektiven Blick. Ja? Also mein selektiver Blick, auch wahrscheinlich beeinflusst durch meine Herkunft. Ich komme ja vom Rand, aus ärmlichen Verhältnissen, vom Dorf, kommunistisch und katholisch und ich war ein Mädchen und meine Eltern waren geschieden und wir hatten kein Geld etc. und ich gehörte zu einer sprachlichen Minderheit und seitdem ich, wenn ich durch die Welt gehe, sehe ich dann immer diese Phänomene und diese Menschen, die auch irgendetwas Randständiges an sich haben. Und denen fühle ich mich dann verbunden. Und ich denke, dass es sich lohnt, über sie zu berichten.
Jetzt haben Sie Ihre Geschichte gerade angesprochen. Sie haben ja selber ein noch verschlossenes Europa erlebt. 1971 in Ungarn geboren, dann als Europa sich öffnete, in den 90ern nach Berlin gekommen. Mit diesem Wissen, diesem Erleben, wie ein Kontinent eben mit Grenzen auch sein kann. Wie beobachten Sie denn das, was wir gerade in Europa erleben? Quasi sowas wie eine Rückkehr der Grenze oder zumindest den Ruf nach Zurückweisung an der Grenze, das Abschotten gegenüber anderen. Wie sehen Sie das gerade?
Ich bin darüber äußerst betrübt bis verärgert, bis enttäuscht. Es ist tatsächlich so, dass das wesentliche Erlebnis meiner Kindheit war, dass ich in Sichtweite des Eisernen Vorhangs aufgewachsen bin. Und das verfolgte mich bis in meine Albträume als Kind. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich das immer geträumt habe. Man kommt an diese Grenze und da sind diese Uniformierten. Und selbst wenn man einen Pass hat und durchgelassen wird, ist es immer mit Angst und Demütigung verbunden. Und das ist das, was ich nicht haben will. Ich habe schon als Kind so empfunden, dass das mir als Mensch nicht würdig ist. Ja, ich bin ein Mensch und ich dazu gehört, dass mir die Freiheit eingepflanzt ist oder dieses Gefühl oder der Wunsch nach Freiheit, und diese Grenzen hier demütigen mich. Und als sie dann wegfielen, und zwar gleichzeitig zu meinem Erwachsenwerden, fühlte ich mich irgendwie so bestätigt, Gott liebt mich, denn ich bin erwachsen geworden und darf von zu Hause weg, ja, ohne dass ich zurückgeholt werde. Und gleichzeitig sind die Grenzen weg. Und für meine ganze Generation eröffnet sich in einer sehr guten Phase unseres Lebens, eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten. Und wir können dieses internationale Leben leben. Wir können das Land wechseln und unsere Perspektiven erweitern und alles. Und das, ein paar Jahre war das auch sehr schön. Und jetzt in diesen letzten Jahren, diese Entwicklung ist ganz einfach fürchterlich. Und ich glaube, es ist auch ein Verspielen von Chancen. Da haben wir diese Europäische Union, und da gibt es das ist ein integraler Bestandteil, diese Idee der weichen Grenzen oder überhaupt der grünen Grenzen und des gegenseitigen Austausches. Und das beinhaltet aber natürlich auch, dass man, also ich finde, dass diese Haltung auch für diejenigen gilt, die halt nicht innerhalb der Europäischen Union geboren worden sind oder aufgewachsen oder hier leben, sondern die sich ihr von außen annähern. Und wir zeigen da nicht gerade unser souveränstes und bestes Gesicht, finde ich. Also es gäbe, ja, ich gehöre halt zu denen, die sagen, du musst dich da human verhalten und möglichst flexibel und hilfsbereit und
offen sein.
Ja, offen sein, ja. Ganz einfach. Also ich gehöre tatsächlich zu denen, die sagt, wir können das schaffen, wenn wir uns ein bisschen anstrengen.
Begleitet Sie das denn, wenn Sie in Ihre Heimat, in Ihr Geburtsland im Ungarn jetzt nochmal reisen, begleitet Sie dieses Thema dort?
Absolut. Also ich meine, jetzt in den letzten Jahren, wir fahren immer sommers hin mit dem Auto und dabei haben wir folgende Strecke. Deutschland, Tschechien, Slowakei. Ungarn, Österreich, Ungarn, ja, weil wir so wohnen, dass es am kürzesten ist, wenn wir da noch ein paar Mal das Land wechseln. Und vor ein paar Jahren hat es halt angefangen, dass wir uns gefragt haben, werden wir an jeder dieser Grenzen aufgehalten? Und wir wurden im Übrigen nur an einer aufgehalten, und zwar an der österreichischen, beim Reinfahren, beim Rausfahren nicht. Raus geht's scheinbar immer. Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich dann dort bin, in diesem Dorf, und man muss wissen, dass die Fidesz ihre Siege auf dem Land erringt. Nicht in den urbanen Zentren, von denen es sehr wenige gibt, also im Grunde Budapest. Und ich komme aus einem Dorf und ich sage Ihnen, was das Wahlergebnis war. Das letzte 50% Fidesz, weitere 20% die rechtsextreme Partei Jobbik. Und der restliche 29% eben nicht. Und das ist ein recht niederschmetterndes Ergebnis, was mich aber überhaupt nicht überrascht. Denn die Bevölkerung wird ja überschwemmt mit hetzerischen Plakaten, wo es im Grunde zwei große Feinde gibt, nämlich George Soros, ja, dem angeblich alles Böse auf dieser Welt zu verdanken ist, was nichts anderes ist als Antisemitismus. Und Nummer zwei halt der unbekannte Flüchtling, der angeblich zu Millionen Ungarn überschwemmen will, während es in Wahrheit, ich glaube, 123 anerkannte Flüchtlinge in ganz Ungarn gibt. Ja.
Theresia Mora, Sie erhält in diesem Jahr den bedeutenden Büchnerpreis, sagt, dass sie damit ja quasi Rückenwind bekommt fürs Weiterschreiben, für ihre Romane und Erzählungen. Frau Mora, danke Ihnen fürs Gespräch hier bei Studio 9 und einen schönen Tag.